Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Neuen Testament und schlagen dazu den Hebräerbrief auf und lesen Kapitel 11, die Verse 39 und 40. Hebräer 11, Vers 39 und 40. Da heißt es, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Soweit das Wort Gottes. Wenn wir das Neue Testament besehen, müssen wir zum Schluss kommen, dass eine religiöse Welt Jesus ans Kreuz gebracht hat und ihn hat ermorden lassen. Das ist die eine Seite. Die atheistische Welt hat ihn durch die römischen Soldaten angenagelt und diese atheistische Welt verwirft ihn ebenso heute noch. Darum, und das ist der Grund, haben wir nichts anderes als Verwerfung und nichts anderes als Leiden aller Art zu erwarten. Und der Herr Jesus hat das damals schon seinen Jüngern also gesagt. Und sprach, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und wenn sie mich, sagt der Herr Jesus, verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen, nach Johannes 15, Vers 20. Es kommt aber die Stunde, fügt der Herr Jesus hinzu, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen, nach Johannes 16, Vers 2. Das heißt also, dass die Endzeitmenschen, von denen hier geredet wird, unter Gottesdienst Mord verstehen. Das ist die Konsequenz. Sobald wir heute mit dem verworfenen Christus eins gemacht sind, so werden wir von der Welt her dieselbe Behandlung erfahren, die ihm, Christus, zuteil wurde. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, alle aber auch, beachten wir das Wort alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, werden verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Unser Fleisch und unser alter Mensch mag das überhaupt nicht. Und solange solche, die sich für Christus entschieden haben, die auf seine Seite getreten sind, die sich haben durch das Blut des Christus reinwaschen lassen von ihren Sünden, die also durch Gott angenommen sind, den klaren Weg mit Jesus gehen, wird es keine andere Möglichkeit geben, um ein Zeugnis und Jünger Jesu zu sein, die gleichen Anfeindungen zu erwarten, wie sie unserem Herrn Jesus Christus begegnet sind. Und wenn wir wandeln um diesen Dingen zu entgehen, das heißt auszuweichen, den Dingen, von denen der Herr geredet hat, sind wir nicht würdig, seinen Namen zu tragen. Und genau das mussten schon damals, als dieser Brief hier geschrieben wurde, die gläubig gewordenen Hebräer gleichsam erfahren. Sie machten diese Erfahrung. Zuvor, bevor dass sie diese Erfahrung machten, hatten sie sich, wie die Schrift sagt, bekehrt. Und diesen gekreuzigten Nazarener, von dem hier geredet wird, als den Messias Gottes anerkannt, den Erlöser, und als ihren Heiland angenommen. Mit dieser Entscheidung trennten sie, diese Hebräer, sich mit dem Herrn Jesus von den gesetzlichen Juden, und davon war und trat eine Folge in Erscheinung. Die Folge war, dass diese Hebräer von ihren Landsleuten als Abtrünnige angesehen und auf das Bitterste verfolgt wurden, wie uns das Wort Gottes in 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 14 und 15 Mitteilung macht. Der Apostel wiederum ermahnt sie an dem Tage, in welchem sie viel Kampf und viel Leiden erduldet hatten, indem sie, wie die Schrift sagt, einerseits sowohl durch Schmähungen als auch durch Drangsale zur Schau gestellt wurden und andererseits wiederum genossen wurden, welche schon vor ihnen also einhergingen. Und die Bibel berichtet im Hebräerbrief, dass sie den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen haben, weil sie wussten, dass sie für sich selbst eine bessere und bleibendere Habe besaßen. Hebräer 10, Vers 32 und 34. Oft stellten dabei Härte und die Länge der Leiden, in die sie geführt waren, ihr Ausharren auf eine ganz besonders schwere Probe. Und gerade waren sie dabei, in dieser schweren Probe zu ermatten. Und sie waren dabei, was ihren Glauben betraf, schwach zu werden. Und darum sucht der Apostel ihren Glauben zu stärken, damit sie nicht schwach wurden, damit sie nicht ermatten sollten. Und richtet nun ihre Blicke auf den Kommenden, der über ein gar kleines, steht geschrieben, kommen und nicht verziehen werde. Und wenn wir die Geschehnisse um uns heute ansehen, dann bleibt auch uns nichts anderes übrig, als unsere Blicke aufzurichten zu dem Kommenden, der nicht verziehen wird. Er ermahnt und ermuntert sie und sagt, werfet nun eure Zuversicht nicht weg, die eine so große Belohnung hat. Geschwister und Freunde, wenn wir wüssten, wenn wir glauben würden, gleich wie die Schrift sagt, welch eine Belohnung für den ausgesetzt ist, der sein Leben Christus übergeben hat, würde so manches anders im Glaubensleben der Kinder des Lichts folgen. Denn ihr bedürfet des Ausharrens, auf dass ihr, nachdem ihr den Willen Gottes erkannt habt, die Verheißung davontraget. So schreibt es Paulus, so schreibt es der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 10, Vers 35 bis 36. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die lahmen Knie und machet gerade Bahn für eure Füße. Hebräer 12, Vers 12. Das war die Ermutigung und Ermunterung des Schreibers an solche, die unter Drangsal und Verfolgung standen. Um nun diese armen und so schwer bedrängten Heiligen zu ermutigen, in Geduld und im Glauben auszuharren, kommt er nun in Kapitel 11 in diese Mitteilungssituation und stellt ihnen darin eine große Wolke von Zeugen vor Augen. Und jetzt kommen die Details, wo es nun heißt, die im Glaubenskampfe und im Ausharren Königreiche bezwangen. Über Löwen und über Feuer und Schwert triumphierten und in Stunden der Schwachheit neu Kraft gewannen und im Kampfe stark wurden. Die Bibel führt des Weiteren aus, die sich martern, die sich steinigen, die sich zersägen ließen. Das alles finden wir im 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Nun, da müssen wir schon fragen, was war die Grundlage dieser ihrer Glaubensfestigkeit, solches zu erdulden? Denn sie hatten noch nicht personifiziert den Heiligen Geist empfangen, wie das heute bei den Erretteten der Fall ist, die da erlöst sind, die da errettet sind, die nicht mehr ins Gericht kommen, haben heute ohne Ausnahme den Heiligen Geist, der sie, wie die Bibel sagt, in alle Wahrheit leitet und führt. Mit dem Blick, mit dem Glaubensblick dieser auf die zukünftige Welt gingen sie umher, sagt das Wort, und zwar in Ziegenfällen. Hatten Mangel, hatten Drangsal, hatten Ungemach. Sie irrten umher in Wüsteneien, in Gebirgen und in Klüften und in den Höhlen der Erde. Und da wird ein Satz eingeschoben, ein Satzstück, und da heißt es, und ich glaube, das ist eine dieser Grundlagen, weshalb sie das vermochten, allesamt zu erdulden. Da heißt es, deren die Welt nicht wert war. Und Geschwister, wenn wir heute, die wir das Zeugnis Jesu angenommen, die wir Rettung in Jesus besitzen, nicht in dieser Duldsamkeit und Bereitschaft gefunden werden, ist uns die Welt um dieses Maß noch etwas wert. Das ist das, was heute hier gesagt sein soll, dass wir einander, uns nicht einer den anderen, sondern uns selbst prüfen, uns prüfen, wo wir uns vor einem gerechten Gott der sich anschickt, wiederzukommen, stehen. Und wenn dieser Glaubensweg uns dahin führte, statt Kammgarn an Zügen, Ziegenfelle zu tragen, und wenn dieser Glaubensweg dazu führt, in Höhlen und Klüften der Erde, statt in Betten, in Daunendecken eingehüllt zu schlafen, würden wir dann bereit sein, einen solchen Weg mit Jesus zu gehen? Du sollst dich das selbst fragen. Und jetzt weißt du, wie wert dir die Welt und wie wert dir Jesus ist. Angesichts dieser ernsten Worte müssen wir fragen, was haben die Gläubigen heute für Probleme? Was sind deine Probleme, Bruder und Schwester? Was sind deine Eigenwilligkeiten? Sie sind dir's wert. Nun gut, der Herr wird über jede Sünde und Eigenwilligkeit das Urteil sprechen, trauen wir es ihm zu. Würden wir, ich rede hier von uns, durch Glaubensentbehrungen, Bedrängnisse, Misshandlungen, Ketten und Kerker als uns von Gott gewordene Würden mit Freuden aufnehmen, wie wir das in Apostelgeschichte 5, Vers 41 lesen? Ich möchte jetzt einen Satz in den Raum stellen, den wir mit nach Hause nehmen. Der Glaube ist niemals und er war niemals eine Einbildung. Nehmen wir das mit. Diese treue Schar ließ sich von nichts abbringen. Auch nicht von eigenen Eigenwilligkeiten, die sowieso Sünde sind. Und schon gar nicht von dieser Welt, von dem Geruch der Welt, von dem Ozon des Todes, des ewigen Todes, von dem Lärm des Abgrundes. Und kein Hass und kein Leid vermochte diese Schar zu überwinden. Jetzt kommt natürlich die Frage, führen wir ein solches Siegesleben? Was kannst du in dieser heutigen Verkündigung, heute Abend, heute Nachmittag oder heute Abend dem Herrn Jesus im Gebet dahin sagen? Was wirst du ihnen in der Wahrheit sagen können? Das waren die Probleme der Glaubenden. Was sind deine Probleme? Und Geschwister, eines muss ich hier sagen. Wenn wir uns nicht die biblischen Probleme zu eigen machen, dann gibt sie uns der Teufel. Der gibt einen Ersatz. Und vor dem Herrn mögen wir uns noch heilig und hochgestellt vorkommen. In den Augen des Herrn ist's Gräuel. Ist dein Weg durch Treue? Ist dein Weg, wie die Heilige Schrift sagt, durch Selbstverleugnung? Was das ist, wissen viele Gläubigen nicht. die lesen die Bibel, aber sie wissen nicht, was das ist. Gekennzeichnet. Oder suchen wir den Weg, der uns angenehmer ist, beten sogar noch darum, in Sünde? Das ist biblische Lehre hier. Das muss einmal gesagt werden, damit sich niemand irre. Wenn wir ewiges Leben empfingen, was gaben wir dafür für den Herrn auf? Diese Gläubigen gaben alles auf, um Gott zu besitzen. Darum kannst du kein Siegesleben haben, wenn du nicht alles aufgibst. Du magst sagen, ach, mein Herz ist frei für Jesus. Ich glaube das nicht so ganz. Ein wenig schon. Aber ist das nicht gerade das Problem? Ein wenig errettet sein, ein wenig die Welt noch lieb haben. Und wie zeigen's uns die Schattenbilder des Glaubens? Nachdem der Apostel eine solche Schar von Menschen Gottes, die durch Glauben ein Zeugnis erlangten, an ihrem Auge hatte vorüberziehen lassen, schließt er dann praktisch dieses Kapitel mit dem bedeutungsvollen Wort. Und jetzt kommt ein wenig Ermunterung hinein. Das gehört also auch zu diesem Thema, damit wir in diesem Niederschlag nicht hängen bleiben. Und diese alle haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns, jawohl, etwas, was den Besseres vorgesehen hat, auf das sie, diese damaligen Glaubenden, nicht ohne uns, sagt die Schrift, vollkommen gemacht würden, unser Textwort. Ja, da zieht eine Entspannung durchs Herz. Mir kam's beim Lesen damals auch hindurch. Es war wie eine Erlösung, dass ich las etwas Besseres als das, was wir eben gehört haben. Aber Geschwister, die Gesinnung fordert der Herr trotzdem. Von dir und von mir. Eine Entspannung durch diesen wunderbaren Ausspruch. Durch das für uns Bessere werden wir hier deutlich von den alttestamentlich Gläubigen und von ihrem Seelenlose wesenhaft unterschieden. Was sind das nun für bessere Dinge, von denen hier geschrieben steht, die wir vor ihnen voraus haben? Es sind die Dinge, wie die Bibel sagt, die Dinge der himmlischen Berufung. Ihre damaligen Segnungen lagen diesseits, unsere heutigen Segnungen sind in den himmlischen Orten in Christo Jesu nach Epheser 1, Vers 3. Und dort liegen alle unsere Quellen. Verbunden mit Christo in Herrlichkeit hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz gesandt, der da ruft, Abba, unser Vater, Galater 4, Vers 6. Damit haben wir gleichsam die Sohnschaft empfangen, sind Kinder Gottes, nach dem Willen des lebendigen und alleinigen Herrn, und Miterben Christi geworden und haben den Zugang durch einen Geist zu dem Vater nach Römer 8, Vers 17 oder Epheser 2, 18. Und genau das, wovon hier das Neue Testament redet, war niemals das Teil der Heiligen im Alten Testament. Niemals. Abraham, Daniel und andere mehr werden Freunde Gottes, werden vielgeliebte Gottes genannt, aber sie erlangten nie die Sohnschaft, von der hier geredet wird. Sie konnten sie und niemals konnten sie mit Freimütigkeit, mit Freiheit in das Heiligtum gehen und Abba Vater rufen. Das konnten sie nicht. Das dürfen wir durch die Gnade des Herrn. Obwohl diese Gläubigen des Alten Testaments durch den Heiligen Geist ein schönes Zeugnis erlangten, so empfingen sie damit doch nicht die Verheißung. Und beachten wir bei dieser Aussage der Schrift einen Umstand, und zwar die Verheißung in der Einzahl. Die Verheißung, nicht die Verheißungen. Das will natürlich nicht sagen, dass die Verheißungen, die dem einzelnen Gläubigen gegeben wurden, nicht erlangt hätten. Aber die eine Verheißung, von der hier geredet wird, die des Sohnes, des Kommenden, dem praktisch alle Verheißungen, in dem praktisch sämtliche Verheißungen ihre Grundlage, ihr Ja und ihr Amen haben, und ohne die sie nicht zur Vollendung kommen konnten, weil sie Christus nicht hatten, diese Verheißung empfingen sie nicht. Und warum konnten sie die Verheißung nicht empfangen? Weil Gott noch weit Herrlicheres mit uns vorhatte und sein Plan nicht zur Ausführung kommen konnte, wenn sie bereits ohne uns vollkommen gemacht worden wären. Genau an dieser Stelle öffnet sich uns der Blick in das Geheimnis seines göttlichen Willens. Der Reichtum seiner Liebe und seiner Gnade, nämlich, dass die aus den Nationen Miterben werden sollten und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium. Kurz, das Geheimnis, Christus und die Gemeinde. Das in den Zeiten der Zeitalter verborgen war, sollte noch vor ihrer Vollendung offenbar werden. Römer 16, Vers 25. Epheser 3, Vers 6. Das ist der geoffenbarte Wille Gottes. Wer möchte es wagen, den lebendigen Gott an seinem Zielvorsatz, den er sich selbst vorgesetzt hat, wir denken an die letzte Bibelstunde, zu hindern. Gott ordnete deshalb für die Gläubigen des Alten Testaments zwischen ihrem Glauben und dem Erlangen dessen, was ihr Glaube erfasst hatte, eine Wartezeit an. Eine Wartezeit. Wir lesen davon. Wie sie damals wartend nach dem Kommenden praktisch ausschauten, so schauen auch wir gleich ihnen jetzt nach der Ankunft des Herrn aus. Der uns unser Erbe und auch ihr segenslos bringen wird, in dessen Vollerfüllung und Vollgenuss sie nicht eher gelangen werden, bis auch wir das für sie oder für uns Vorgesehene Bessere empfangen, da sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden sollten. Stehen wir nun in einer besseren Segensposition als die alttestamentlich Gläubigen, so stehen wir doch gleich ihnen in der Wartezeit. Da stehen wir gleich. Und in der Laufbahn des Glaubenslebens, worin es eigentlich zwischen ihnen und uns keinen wesenhaften Unterschied gibt. Um uns nun in diesem unserem Laufe zu ermutigen und zu stärken, hat uns der Apostel eine so große Wolke von Zeugen der Kraft und des Glaubens aus dem Alten Testament vor Augen geführt. Und wir sind gefordert, diese Zeugen immer wieder aufs Neue anzusehen, hinzuschauen auf diese Dinge, die uns dort hinterlassen sind. Und wenn wir sie anschauen, dann drängt sich automatisch zugleich auch eine Frage auf. Wie weit stehen wir heute in Übereinstimmung mit der Treue dieser überein? Was sind im Vergleich zu jenen damals unsere heutigen Probleme? Sollten wir denn nicht angesichts dieser unserer Verheißung ganz anders mit dem Herrn wandeln? Dass wir ja nicht die bessere Verheißung ausnutzen, um uns oder unsere Gedanken oder gar unseren Eigenwillen und Sünden besser dienen zu wollen. Die Nöte und die Prüfungen, durch welche wir heute zu gehen haben, sind bei weitem gar nicht zu vergleichen mit denen, durch welche sie hindurch gingen. Der Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, dass die Leiden der Jetztzeit nicht gar nicht wert sind, überhaupt verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Wenn wir die Leiden der damaligen alttestamentlichen Heiligen besehen, dann werden wir stille über unseren eigenen Wandel. Wie nichtig sind dann unsere Probleme? Und wie sündlich ist es, wenn Gläubige an ihrem eigenen Willen hängen bleiben? Wie wenig ist dann solchen das teure Wort Gottes nahe im Herzen? Obgleich wir weit mehr und Besseres empfangen haben als jene, Wir besitzen das vollständige und wir besitzen das abgeschlossene Wort Gottes, was jene nicht hatten. Auch haben wir den Heiligen Geist wohnend in uns, und umso mehr sollte unser Wandel, abgesondert von der Welt, ein Zeugnis für den Herrn sein. Sind wir leidensscheu? Dann kann das nur so sein, dass wir weltliebend sind. Sind wir leidensscheu, dann steht unser Sterben mit Christus noch vor uns. Je tiefer wir das Gestorbensein mit dem Herrn durchführen, umso siegreicher ist der Wandel und damit das Zeugnis und die Ehre Gottes. Wollen wir dankbar sein, dass der treue Herr uns den Weg in seine Gemeinschaft so einfach gemacht hat. Es wäre aber bitter, bitter ernst, würden wir den Weg breiter machen, als der Herr ihn uns geschenkt hat. Und der Herr möchte Gnade geben, dass an dem heute Gesagten wir noch dranbleiben im Suchen und Untersuchen seines Wortes, im Aufnehmen seines Willens. Und hier haben wir heute eine Kostprobe seines göttlichen Willens. Und die Frage für uns ist, wie steht unser eigenes Herz dazu? Amen.